Willkommen zu einer neuen Folge von People of Tech, dem KI-Berufsberatungspodcast, in dem wir spannende Menschen aus der Technologiebranche vorstellen und herausfinden, wie sie ihren Weg in dieser schnelllebigen Welt gefunden haben. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin, Stefanie Hamminger von Pfizer, Expertin für Global Digital Strategy und AI Transformation. Wir sprechen darüber, wie man seinen richtigen Berufsweg findet, welche Herausforderungen und Chancen es für Frauen in der Tech-Branche gibt und wie Stefanie von einem Studium in English and American Studies in die Welt der Technologie und künstlichen Intelligenz gelangt ist. Freut euch auf inspirierende Einblicke, ehrliche Geschichten und praktische Tipps von jemandem, der komplexe Organisationen erfolgreich durch digitale Transformation führt. Los geht's!
Hi, willkommen zu unserem Podcast.
Danke, hi.
Danke an dich, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, hier mit mir jetzt den Podcast aufzunehmen. Du sag mal, seit wann kannst du denn den Begriff KI überhaupt erklären?
Das ist eine gute Frage. Ja, also für uns bei Pfizer, ich bin bei Pfizer tätig, ist KI eigentlich schon seit einer längeren Zeit ein Thema, allerdings nicht für die End-User, wie wir das jetzt durch ChatGPT zum Beispiel kennen. Wir haben KI aber schon in unsere Supply-Chain-Prozessen eingeführt. Wir haben für die Clinical Trials KI schon mal eingeführt und nutzen das auch aktiv. Also es gibt sehr viele Bereiche innerhalb von Pharma, die schon seit Jahren eigentlich von KI profitieren. Genau, aber muss ich sagen, jetzt vor drei, vier Jahren ist das dann mehr und mehr ein Thema geworden. Wir haben jetzt mehr und mehr Tools, die wir wirklich aktiv täglich nutzen. Also dann würde ich wirklich sagen, KI für jede Frau, jeder Mann, jede Person, vielleicht seit 4 Jahren, würde ich sagen. Ja, genau.
Und was ist deine aktuelle Berufsbezeichnung?
Digital Client Partner for Austria and Switzerland. Das ist der volle Titel.
Das ist mal ein cooler Titel.
Es ist nicht so aussagekräftig, das gebe ich tatsächlich zu. Das bedeutet am Ende, dass ich für die digitale Strategie in Österreich und Schweiz zuständig bin. Was auch ganz cool bei Pfizer ist, man hat ja immer wieder tolle Opportunities, tolle Möglichkeiten, sich ja weiter zu entwickeln. Das nennen wir Growth Gigs bei Pfizer. Und als das ganze KI für die End-User angekommen ist, hat Pfizer global einfach Leute gesucht, die ein bisschen in dem Thema eintauchen möchten und ein bisschen da unterstützen möchten. Da habe ich mich gemeldet, gesagt, yes, please, me. und somit habe ich dann auch ein Assignment gekriegt für 1,5 Jahren. Und das hat mit AI Adoption zu tun gehabt. Und vor ungefähr 1 Monat habe ich wieder sowas angefangen und bin jetzt auch wieder in einem AI Adoption Team dann drinnen. Genau.
Was heißt Adoption konkret?
Das ist eine gute Frage. Jetzt stoße ich an mein Limits. Im deutschen Moment, ich muss dann mal kurz überlegen, wie ich das gut erklären kann auf Deutsch. Adoption ist, wie man dann etwas an die Menschen wirklich bringen kann, sodass sie das auch tatsächlich nutzen können und davon profitieren können. So kann ich dann Adoption vielleicht so zusammenfassen.
Verstehe, genau. Verstehe. Ja. Was hast du ursprünglich studiert oder gelernt? Hat das irgendwie was mit der Tech-Welt zu tun? Oder wie sind da die Hintergründe?
Es hat überhaupt nichts mit der Tech-Welt zu tun gehabt. ich habe English and American Studies studiert. Das ist Anglistik mehr oder weniger, oder? Anglistik und so kulturelle Wissenschaft, glaube ich, heißt das bei euch. Und ich hatte große Träume gehabt, weiter in den Journalismus zu machen. Da habe ich ein Internship, ein Praktikum gemacht. Da habe ich gemerkt, boah, ich bin überhaupt nicht für dieses Beruf geeignet. Das ist nichts für mich. Und somit habe ich dann oder musste ich einfach entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Da habe ich einen Master in General Management dann abgeschlossen. Der Fokus auf der Master war nicht nur General Management, aber ich habe dann entschieden, mich auf agiles Projektmanagement zu fokussieren. Das war wie so viele von die Hype-Words in der Berufswelt. Agile Project Management war damals wirklich ein großes Hype. Es ist bis heute auch ein bisschen so gehypt. Genau. Und ich habe mich bewusst entschieden, meinen Master berufsbegleitend zu machen. Also ich habe parallel auch Vollzeit gearbeitet. Und das war für mich einfach der beste Weg, weil ich konnte dann alles, was ich gelernt habe in dem Master, wirklich übers Wochenende blockweise unter der Woche dann in mein täglicher Beruf dann auch einsetzen und ein bisschen experimentieren und so weiter, genau.
Und an welcher Stelle bist du da in die KI-Welt abgebogen?
Ja, ziemlich spät. Also ich habe parallel, als ich gesagt habe, parallel zu einem Master in einem E-Learning-Bereich eigentlich gearbeitet. Und das war voll spannend. Das war ein kleines Team, ein bisschen so Startup-Kultur. Und da hatte ich dann sehr viel Freiheit einfach. Und der große Chef damals, der CEO damals, hat mich einfach ein Projekt gegeben, ohne Kontext, ohne Erfahrung. Und somit habe ich ein bisschen mit Machine Learning exploren dürfte, ja. Und das war super spannend. Aber KI in sich erst seit 3 Jahren bei Pfizer jetzt, genau, ja.
Ah, cool. Und was würdest du sagen, waren so jetzt auch vielleicht unabhängig von KI, aber auch gerne auch mit, deine zentralen Karriereschritte? Du hast gerade schon gesagt, zu Pfizer, dann bei Pfizer zu arbeiten, das vielleicht?
Ja, also als ich dann in E-Learning gearbeitet habe, wurde diese Unternehmen von einem amerikanischen Unternehmen übernommen. Und die haben mich gepoacht, die haben mich geklaut sozusagen, die haben mich an eine Stelle angeboten im Bereich von Digital Strategy. Also wirklich strategisch für den digitalen Bereich. Da war ich dann zuständig im Projektmanagement-Team. Und das war auch wieder sehr spannend, so wirklich what is the word I'm looking for?
Du kannst auch gerne das auf Englisch sagen.
Like big picture,
ja,
zu denken.
Ja, ja, das kann man sehr schlecht ins Deutsche, ja, das, I get it.
ja, das habe ich dann dort gelernt und so bin ich dann in digitale Strategie dann wirklich so eingetaucht. Und dann der nächste Schritt war interessanterweise in Digital Marketing, also was ganz anders wieder, aber da auch so sehr Startup-Mentality und da habe ich dann auch sehr viel lernen können. Da habe ich dann Kunden bei der App-Entwicklung, Website-Entwicklung dann betreut. Super coole Kunden, muss ich sagen. Ja, natürlich für die in Österreich vielleicht unterwegs sind, ist eine große Marke bei uns. Oder Sache Hotels, das ist die Sache Torte, vielleicht sagt man das was. Genauso solche Kunden habe ich dann betreut und auch da, was ganz cool in dieser Arten von Unternehmen, die diese Startup-Mentality hat oder vielleicht Scale-Up-Mentality hat, ist, dass die sehr viel Freiheit für die Mitarbeiter oft geben, wo man dann sehr viel lernen kann und sehr viel Learning by Doing, das kann ich auch nicht übersetzen, sehr viel Learning by Doing, Learning on the Job, ja, machen kann. Und das fand ich für meinen Erfolg super, super wichtig. Und so bin ich dann am Ende bei Pfizer dann gelandet, ja.
Verstehe. Und wie ist das für dich als junge Frau, vor allem auch sehr hübsche Frau, in der KI-Welt zu arbeiten und auch erfolgreich zu sein? Hast du da viel Gegenwind bekommen oder war das für dich einfach? Hattest du direkt von Anfang an Support? Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
Das ist eine super Frage. Also ich muss sagen, es gibt immer noch Zeiten, wo ich dann die einzige Frau im Raum bin oder die einzige Person of Color in einem Raum bin. Also das ist immer noch leider ein Thema, wo ich mir denke, das soll nicht so sein. Ab und zu gibt's immer, und nicht ab und zu gibt's ja noch blöde Kommentare, ja. Was machst du denn da? Oder warst du dann vielleicht die Minority-Quota deswegen dann irgendwie angestellt? Also solche Kommentare habe ich schon gekriegt von Kollegen, von Menschen, die mir irgendwie so kennengelernt haben, also die nicht so nahe liegen. Und das ist natürlich immer wieder erschreckend. Ja, man denkt, Moment, auch wenn mein Hintergrund, mein Ausbildung nicht in dem Bereich liegt, heißt nicht, dass ich irgendwie nicht da sein soll in diesem Raum oder in diesem Bereich, in mein Team, wo ich jetzt bin. Wir sind nur zwei Frauen drinnen. Das Team ist auch klein, muss ich noch dazu sagen. Aber es gibt immer noch sehr viel Raum für Verbesserung, glaube ich.
Vor allem, du hast dafür gearbeitet. Es ist nicht so, dass dir das jemand in die Wege gelegt hat oder dir das so gegeben hat. Du hast genauso wie jeder andere das Recht, an dem Tisch zu sitzen. Aber das erfahre ich ja genauso oder ähnlich auch, wie du das gerade schon beschrieben hast. Du hast gerade schon von deinem Team gesprochen. Mit welchem Berufsbild arbeitest du derzeit zusammen, was du vielleicht in einem KI-Team nicht so erwartet hast? Sind da viele Techies? Sind da ich auch keine Techies, wie ist das so?
Ja, mein Team ist in einem sehr spannenden, also für mich spannenden Bereich, weil wir sind so ein bisschen dazwischen, ja. Es gibt die Tech-Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind dann wirklich Techies, wie man das so stereotypisch dann auch kennt. Und dann auf der anderen Seite gibt's dann die End-Users und wir sind so ein bisschen die Brocken dazwischen. Und die Nutzer dann kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Ja, wir haben Sales-Kollegen, Kolleginnen. Wir haben Leute, die dann Marketing wirklich, they live and breathe it, die sind dann wirklich so tief drin. Dann gibt es die Leute, die seit Jahren im Pharma-Bereich gearbeitet haben, die sind dann PhD, wirklich wissenschaftlich da unterwegs. Sehr, sehr große, große Mischung. Mein Team, die Brücke ist zwischen die zwei Welten. Wir sind dann ganz verschieden zu die Rollen gekommen. Es gibt manche von meinen Kollegen, mein Chef zum Beispiel, er ist ganz klassisch IT-Manager gewesen immer und ja, man hat so diese Hintergrund auch im Team, ja, ein paar von meinen Kollegen haben dann auch diese klassische IT-Manager Hintergrund. Die Kollegen, die ich vorhin erwähnt habe, sie hat einen Marketing Hintergrund, also wieder was eigentlich ganz anders, also nicht Tech in sich, aber natürlich Tech, Tech-affin, ja. Und genau, das ist ein bisschen so die ja, wie soll ich sagen, die Mischung bei uns, ja.
Sehr cool. Und wenn du jetzt mal zurückschaust oder auch aktuell schaust, hattest du schon mal einen großen Fehler, den du in Bezug auf KI getätigt hast? Oder was war bisher dein größter Fehler?
Ich glaube, ich habe da sehr groß unterschätzt, wie gespalten die Meinungen sind zu KI. Und das finde ich sehr, sehr spannend auch. Natürlich habe ich meine eigene Meinung zu KI und der Nutzung davon und die Einführung davon. Aber die End-Users, mit denen ich zusammenarbeite, die hatten auch sehr starke Meinungen zu KI. Und ich glaube, am Anfang habe ich das, ja, unterschätzt, wie verschieden die Meinungen sind. Es gibt Leute, die, ja, super große KI-Fans sind und das tagtäglich in dem privaten Leben nutzen. Ich habe dann Kollegen, die Agenten selber bauen, ja, privat. Das finde ich top. Es gibt aber auch natürlich die Leute, die sagen, nein, um Gottes Willen, ich möchte das gar nicht. Und ich habe auf mein Handy alles schon abgelehnt, kein Gemini oder sowas. Ja, also wirklich, die sind da eher vorsichtig. Und ja, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Und da ich für dann die AI-Adoption, also das Bringen von KI an die End-Users zuständig bin, wenn ich zurückblicke, hätte ich das vielleicht am Anfang anders dann kommuniziert, damit ich so viel von die verschiedenen Meinungen auch abdecken könnte. Ja.
Verstehe. Sehr, sehr interessant. Das ist ja bei uns auch in der Schule ähnlich. Also was die Schüler angeht, da hat irgendwie so sehr, sehr viele Schüler ChatGPT oder andere KIs. Aber was bei den Lehrern, was wir beobachten, ist die Meinung genauso ähnlich wie bei dir, einfach sehr gespalten. Manche sind offen, nutzen das die täglich, auch für den Unterricht, aber manche halt auch einfach gar nicht.
Und darf ich dich was dann fragen
gerne.
Dazu? Was ist deine Meinung, wenn ein Lehrer oder Lehrerin sagt, hey, ich habe eigentlich ChatGPT genutzt, um dieser Unterricht zu gestalten genutzt. Wie ist deine Reaktion? Was denkst du dabei?
Also auf der einen Seite kommt es auch auf die Qualität des Unterrichts an. Ja. Wenn ich merke, dass die Qualität des Unterrichts sehr vage ist, schlecht ist, dann würde ich das eher negativ bewerten, weil ich dann aber auch auf die KI-Kompetenzen gehen würde. Also mal vor allem, wenn man ChatGPT nutzt, kommt es auch sehr aufs Prompting an. Wenn der Unterricht aber sehr gut ist, dann weiß ich, da sind KI-Kompetenzen, hinter die man stehen kann und der Lehrer kann es auch gut umsetzen. Mhm. Es bringt nichts, wenn man das vorliest und sagt, so macht jetzt das und das und das und das oder im Text, den wir bearbeiten sollen, sind selber noch 100 Fehler. Dann wäre ich sauer,
ja.
Weil im Endeffekt ist es ja auch die Verantwortung des Lehrers, uns gute Sachen vorzulegen, uns Sachen auch beibringen zu können. Und aber grundsätzlich, wenn alles stimmt, bin ich da tatsächlich oder auch von der Schülerschaft sehr offen. Mhm. Das hatten wir jetzt auch schon tatsächlich ein paar Mal, dass Lehrer Unterrichtsmaterialien oder auch die Gestaltung mit KI gemacht haben, das aber auch offen kommuniziert haben. Mhm. Das ist mir an der Stelle auch sehr wichtig. Ich glaube, da muss man einfach auch den Schülern gegenüber sehr ehrlich sein, weil wir sind genauso Mensch wie jeder andere.
Genau.
Ja. Aber sehr coole Frage, dankeschön. So, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage an dich, ganz viele sogar. Erklär mir doch mal einen Begriff, den ich nicht verstehe oder nicht kenne, der für dich aber in der Arbeit sehr wichtig ist. Das war die Reaktion von allen bis jetzt. Kannst auch gerne nachdenken kurz.
Okay, ich kann nicht versprechen, dass du den Begriff nicht kennst, aber es ist mir sehr wichtig.
Mhm.
Und der Begriff ist Responsible AI. Wie kann man KI verantwortungsvoll nutzen? Das ist ein Thema, was für mich persönlich super wichtig ist, aber für Pfizer und alle anderen Pharmaunternehmer auf jeden Fall auch wichtig ist. Und der Grund, warum ist natürlich, ja, wir arbeiten in so einem Bereich mit sehr sensiblen Daten, mit vertraulichen Daten, aber auch die Daten von unseren Mitarbeitern, auch meine Information, ja. Und ich möchte dann auch dass die KI-Strategie bei meiner Firma, auf mich auch schaut, ja, so blöd wie es klingt. Wir haben, und das war für mich super, super wichtig, und das kommuniziere ich auch an die End-Users, an die Leute, die dann die KI-Tools auch nutzen. Wir haben sehr viele, jetzt fehlt mir auch das Wort auf Deutsch, Guardrails sind,
Mach doch gerne auf Englisch weiter. Also mit dem Wort jetzt.
Wir haben sehr viele Guardrails bei uns, ja, wie man dann ein KI überhaupt entwickelt, ein KI-Tool überhaupt entwickelt. Ja, wie trainiert man die Modelle, ja, damit man nicht diese Biases, die man dann leider immer noch hat in der Welt, dass die nicht mit einfließen und wie, wir haben vorhin über Frauen in Männerwelt gesprochen, ja, solche Biases hat oder übernimmt die KI-Modelle ja auch entsprechend und was können wir dann tun bei der Entwicklung, um sowas zu vermeiden, ja, das war nur ein Beispiel. Natürlich möchte ich nicht so tief ins Detail gehen für die End-Users. Ja, das ist dann für die nicht so relevant. Aber ein bisschen einen Einblick in diesen Prozess zu geben, in diese Guardrails zu geben, finde ich sehr, sehr wichtig, weil das baut dann auch Vertrauen an das oder in das System, in das KI-System, in das KI-Tool selbst, aber auch in das KI-Strategie, wofür ich verantwortlich bin. Ja, und ich möchte, dass die Leute kritisch überlegen über die Daten, die dann in solche Tools einpflegen. Ja, nicht nur, weil es dann ja unser Unternehmen wichtig ist, aber es ist allgemein wichtig. Ja, privat ist das auch wichtig. Und wenn ich dann in ein Training bin und jemand fragt mich, ja, okay, aber Moment, worauf hat Copilot Zugriff? Wovor braucht er eigentlich Zugriff auf meine Mails nochmals? Was passiert, wenn ich dann dieses Dokument tatsächlich teile? Also, dass man dann ein bisschen überlegt, wie man dann verantwortungsvoll mit einem Tool auch umgeht, das ist mir dann auch wichtig. Responsible AI.
Sehr, ja. sehr wichtig.
Der Mann mit dem Kopfhörern hat gegoogelt, Leitplanke.
Leitplanke, danke schön.
Leitplanke.
Danke. Guardrail, super Leitplanke, okay.
Sehr gut. Gut, jetzt haben wir das auch direkt übersetzt. Richtig, richtig gut. Ich wollte gerade noch dazu sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ich wollte jetzt nicht immer noch die Schule mit einbringen, aber in der Schule ist es auch bei uns Schülern natürlich auch so, dass wir, also viele auch benutzen das, um irgendwie eine E-Mail schneller zu schreiben oder unsere Hausaufgaben leichter zu erledigen, aber wir wissen ja gar nicht, wohin das alles geht. Und wir haben ein Seminarfach, das was wir in der Schule haben, da lernen wir solche Sachen, aber das hat nicht mal, also das, wir sind jetzt 20 Schüler in dem Kurs und wie viele in der Schule?
Im Jahrgang 120.
Ja, 120 im Jahrgang allein, ja. Genau, das war wieder der Mann mit den Kopfhörern. Genau. Und das ist halt viel zu wenig. Viel zu wenig dafür, dass wir das sehr vermehrt nutzen. Und also nicht nur auf der Arbeit oder bei Erwachsenen ist das Ganze ein Thema. Es sollte unbedingt auch ein Thema in der Schule sein.
Absolut, bin ganz bei dir, ja.
Voll. Wenn wir jetzt schon mal von Schülern reden, wir Schüler denken ja vor allem bei KI an ChatGPT. Welcher Use Case von KI abseits von Gen AI ist dein Liebster?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ich super spannend finde, und es ist natürlich wieder ein komplettes Hype, ist Agentic AI und Agents allgemein. Das ist natürlich die nächste Welle, ja, nach Gen AI kann man das so ausdrucken. Aber natürlich das Versprechen, dass End-to-End-Prozesse dann jetzt komplett übernommen werden, ja, lass uns einfach realistisch sein. Vielleicht sind wir doch nicht so weit, besonders wo ich arbeite. Ja, aber gewisse Sachen kann man doch mit Agents jetzt schon machen bei uns in Pfizer. Und wir experimentieren sehr viel mit die Copilot Studio. Das ist von Microsoft, so ein bisschen Citizen Development Tool. Und das ist ganz, ganz spannend, was man da alles machen kann. Zum Beispiel, ich muss jetzt noch eine sehr gute Use Case überlegen, das so flasht ein bisschen. Na, auf der Schnelle fällt mir nichts ein, dann greife ich auf das super basic Use Case. zum Beispiel der Copilot Agent Builder, den wir dann nutzen, hat dann auch pre-built Agents, also Agents, die dann tatsächlich von Microsoft für die gängigsten Use Cases dann umsetzbar sind. Und eins davon ist der Recherche-Agent. Und der recherchiert für dich ganz gut und sauber anhand die Quellen, die man dann natürlich festlegt. Ja. Und das ist sehr wichtig, weil natürlich, wenn man dann ChatGPT oder ähnliche Tools nimmt, greift er ja auf alles, was er dann findet oder auch manchmal nicht findet und nur denkt, dass er findet, ja. Und dieser Recherche-Agent von Microsoft Agent Builder, das ist ganz cool. Und ich habe dann wirklich eine sehr dumme Use Case, nicht dumm, basic Use Case, ich druck's so aus, für unser Medical Team. Wir haben da sehr viel interne Recherche oder sehr viel Aufwendung für die interne Recherche. Wir haben sehr viele Publikationen auf unsere verschiedenen Portalen und so. Und der Copilot Agent Builder mit dieser bestimmte Research Agent, die Recherche Agent, hat das Prozess da wahnsinnig beschleunigt. Und sowas finde ich ganz cool, weil dann der End-User, der Person, der das tatsächlich nutzt oder einsetzt in seinem Alltag, sagt, boah, jetzt habe ich eine Stunde mehr Zeit am Tag, vielleicht doch 2 Stunden mehr Zeit am Tag und jetzt kann ich endlich auf meine Prioritäten fokussieren. Also das finde ich cool, dass das an jeder jetzt verfügbar ist, nicht, also es kommt natürlich drauf an, ja, aber bei uns, dass es dann wirklich für jedem zugreifbar ist und anwendbar ist, das ist, was ich dann auch an KI so liebe. Das ist die wie sagt man auf Deutsch? Equity.
Das Zugänglichkeit?
Ist dann Zugänglichkeit, dass wirklich jeder nutzen kann. Ich muss kein tiefsten Tech wissen, ich muss nicht programmieren, kennen, um das zu nutzen. Ich kann es wirklich ein bisschen mit dem herumprobieren und dann einsetzen. Und das finde ich echt cool.
Ja, sehr, 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 sehr cool. Finde ich auch echt, AI ist halt auch mega zugänglich. So ChatGPT allein ist ja auch schon kostenlos.
Ja.
Wir haben gerade auch schon von Kunden gesprochen, mit denen du zusammenarbeitest, mit dem Endkonsumenten. Wo siehst du da die größten Widerstände bei der Integration von KI und wie gehst du damit um?
Ja, da ist eine gewisse Angst dabei, muss ich sagen, immer noch. Und das ist völlig berechtigt, ja. Ich kriege ab und zu mal Kommentare, wie man das schon von überall hört, ja, nimmt dieses Tool meinen Job jetzt weg, ja, oder wenn wir das jetzt einführen, ist das Ziel dahinter, Kosten zu sparen, und mit Kosten sparen meinen Sie vielleicht meinen Job jetzt irgendwie zu kürzen, und mit solchen Themen umzugehen ist schwierig, weil man muss sensibel sein, man möchte natürlich auf Augenhöhe reden. Ja, ganz ehrlich, wie wir das eingesetzt haben, ist es nicht das Ziel, Jobs zu ersetzen oder Personen irgendwie oder Rollen zu kürzen, nein, sondern wirklich der Fokus ist, was man nennt AI Literacy, dass jeder dann AI versteht, KI versteht, die Grundkenntnisse dann beherrscht, wie man Prompts schreibt, solche Sachen. Ja, das ist einfach Teil von unserer neuen Arbeitswelt. Das ist eher der Fokus und die Tools, die dann ausgerollt werden bei uns intern, dass die Leute, die Tools auch bedienen können, das ist dann der Hintergrund. Aber natürlich diese Ängste muss man dann auch fangen und einfach adressieren in einer Art und Weise, wo die Leute sich ernst genommen fühlt, aber dann auch, ja, beruhigt auch fühlen, hoffentlich, ja, und da kann ich dann wirklich nur innerhalb von der Pfizer-Welt ja auch reden, aber privat, also außerhalb von Pfizer, wo alles dann super schön kontrolliert ist, ist überhaupt nicht kontrolliert. Ja, auf WhatsApp gibt's ja die KI-Assistent jetzt und auf Social Media gibt's alle möglichen Deepfakes, die herumschwimmen und ja, für junge Damen dann auf Social Media unterwegs zu sein, ist noch schwieriger jetzt mit solche AI-Fake-Bodies und solche Sachen, ja. Sowas würde ich sehr gern thematisieren bei die Diskussionen, aber natürlich, das ist nicht mein Job, ich bin nicht berechtigt davor zu haben, aber einfach ein offenes Gespräch zu haben mit die Leute, das ist dann meine Losung bis jetzt dazu, ja.
Sehr interessant. Jetzt hören unseren Podcast natürlich auch sehr viele junge Menschen, die vielleicht kurz davor stehen zu entscheiden, wo es denn jetzt in der Karrierewelt so hingehen soll. Was würdest du jungen Frauen vor allem auch raten für eine Karriere im KI-Bereich?
Ich würde sagen, und das ist vielleicht ein bisschen controversial, ich würde sagen, vielleicht das ist jetzt mein Hintergrund, es ist fast egal, was du studierst oder nicht studierst oder deine Ausbildung, was du dann oder was du dann tatsächlich entscheidest, ja, in diesem Bereich, welche Studium oder welche Ausbildung, das ist fast egal, weil man kann sehr viel lernen. Und ich finde, es ist sehr wichtig, auch wenn man mit der Ausbildung oder das Studium oder was auch immer fertig ist, bereit zu sein, weiter zu lernen. Ich finde, Hard Skills, wie man so schön nennt, die kann man fast leichter lernen als Soft Skills. Also ich würde jungen Frauen dann empfehlen, auch auf die Soft Skills ein bisschen zu schauen, jetzt schon und die Möglichkeiten finden, sei es dann bei einer Praktikum oder nebenbei arbeiten, wo auch immer, die Soft Skills ein bisschen zu beherrschen, ja, Leadership Qualities, ja, Teamwork, solche Sachen, ja, weil die sind ergänzend zu dann die Ausbildung beziehungsweise die Hard Skills, die man dann jederzeit lernen kann.
Sehr gut, vielen lieben Dank. Das war's auch schon mit dem Podcast. Danke, dass du dabei warst.
Ich sag vielen Dank. War echt cool, mit dir auszutauschen.
Dankeschön.
Ja.
Yeah. Yeah.
Sehr, sehr cool. Das war eine richtig tolle Folge. Richtig, richtig cool.
People of Tech ist ein Podcast von Hashtag iMakeAI, der KI-Initiative vom Wilms-Gymnasium Delmenhorst. Folgt uns, um keine Folge zu verpassen. Bewertet uns, wenn euch unsere Arbeit gefällt. Recherche und Beratung, Klaas Wiggers. Aufnahme und Schnitt, Matthias Barth. Und euer Host bin ich, Shenis Tidiak.
Easy.